Sie hören den Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Herzlich willkommen. Der Begriff der Vernunft, der wird uns heute ganz bestimmt noch mal näher begegnen. Zu Gast ist Dr. Gerhard Hofweber, Doktor der Philosophie, promoviert an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg mit den Nebenfächern Psychologie und Germanistik. Zuvor gab es das Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München in Philosophie, Germanistik und Logik und Wissenschaftstheorie. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Hofweber.
Herzlich willkommen.
Ja, wir werden eine knappe Stunde miteinander sprechen und es könnte ja passieren, dass wir ins Philosophieren geraten. Woran erkenne ich eigentlich den Unterschied zwischen miteinander reden und miteinander philosophieren?
Das ist schon gleich zum Einstieg eine gute Frage. Der Ausdruck miteinander philosophieren wird eigentlich ganz falsch gebraucht. Das ist so, ja, wie soll man sagen, wenn man eigentlich anfängt, Unsinn zu reden oder über tiefsinnige Dinge bodenlos redet, dann gilt das als Philosophieren. Aber das hat mit der echten Philosophie gar nichts zu tun. Also wenn man es aus der philosophischen Sicht sieht, wenn sie anfangen, tief nachdenklich zu werden, dann sind sie nah dran am Philosophieren.
Okay, ohne Geschwafel. Dann gehe ich erstmal auf die Fakten. Das ist das Sichere. Sie haben 2002 das Dr. Hofweber-Institut für Philosophie und Wirtschaft gegründet und damals vor allem, um Top-Manager zu begleiten. Wenn ich jetzt Philosophie und Wirtschaft nebeneinander stelle, dann finde ich, das ist eine ungewöhnliche Kombination. Also Firmen sprechen zwar immer von Unternehmensphilosophie, aber in meinem Erleben ist das eher so eine Firmenpolitik. Wie passt das denn zusammen?
Ja, also auf den ersten Blick nicht so gut, das stimmt schon. Das war damals auch ein gewisser Bruch. Ich meine, das ist ja jetzt fast schon 25 Jahre her. Damals war das auch noch ungewöhnlicher als heute, weil eigentlich Philosophie im öffentlichen Raum überhaupt kein Thema war. Der Grund, warum ich darauf gekommen bin, war damals der, ich hatte da im Rahmen meiner Promotion an dem Unterschied zwischen Verstandesdenken und Vernunftdenken gearbeitet und wie man eben, wenn Sie so wollen, den Verstand zur Vernunft bringen kann. Und mir war klar, dass im Managementbereich oder im Top-Management-Bereich die Leute auf der Verstandesebene super sind. Also sehr intelligente Leute mit einer hohen Auffassungsgabe, ganz schnell im Schlussfolgern, im Ableiten und so weiter, aber von der Vernunft möglicherweise nicht so viel verstehen. Und ich hatte damals versucht, eben den Leuten zu vermitteln, dass es ein wesentlicher Vorteil für sie ist, wenn sie dieses vernünftige Denken für sich erschließen können.
Okay, dann muss ich jetzt doch wieder etwas philosophischer werden. Ich habe ja auch eingangs gesagt, der Kontrafunk ist die Stimme der Vernunft. Wer uns kennt, der weiß das. Das ist ja unser Markenzeichen, ja? Und ich glaube auch, dass das so sein kann, dass viele inklusive mir auch sagen, Verstand und Vernunft, ist das nicht das Gleiche?
Naja, das ist ja genau eines der, wie soll man sagen, eine der großen Schwierigkeiten unserer Zeit, dass das eben nicht mehr unterschieden wird. Also allein die Wörter Verstand und Vernunft klingen im Deutschen ja schon ganz ähnlich. Also im Lateinischen, der Verstand ist Intellectus und die Vernunft ist Ratio. Da klingt es schon ein bisschen anders, wobei wir auch da nicht wirklich sagen könnten, was ist denn der Unterschied. Tatsächlich ist der Unterschied aber fundamental. Und man muss sich vielleicht klar machen, als einfach nur von der historischen Einordnung, diese Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft ist fundamental für das ganze philosophische Denken. Und es ging von der Antike los, Platon, Aristoteles, bis hin zu Kant, Hegel. Kant hat ja seine Hauptwerke geschrieben mit dem Titel Die Kritik der reinen Vernunft, also der theoretischen Vernunft, und die Kritik der praktischen Vernunft. Das heißt, innerhalb der Vernunft gibt es auch nochmal den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und innerhalb der Kritik der reinen Vernunft hat Kant ganz stark unterschieden zwischen dem sogenannten Vermögen des Verstandes, also die Art und Weise, wie der Verstand, wenn Sie so wollen, denken muss, und die Art und Weise, wie das vernünftige Denken gestaltet ist. Das ist ein riesiger Unterschied, den heute kein Mensch mehr kennt und viele unserer Probleme resultieren genau daraus. Wir verstehen das einfach nicht mehr oder begreifen es nicht mehr und versuchen dann das Vernünftige mit dem Verstand zu lösen. Das geht nicht.
Mein Verstand versucht gerade immer noch Vernunft zu verstehen. Also mit dem Verstand verbinde ich den Intellekt, aber Vernunft hat etwas Weicheres, wenn ich sie da gerade richtig verstanden habe. Also da wird es philosophischer.
Vernunft hat etwas Grundlegendes. Alles, was Sie verstehen oder glauben zu verstehen, können Sie sich auch vorstellen. Vorstellen bedeutet in der Art eines Bildes vorstellen. Was Sie nicht mehr verstehen, übersteigt Ihr Vorstellungsvermögen. Und deswegen wird es dann so schwierig. Das haben Sie auch in der Höhe der Mathematik übrigens, da können Sie sich auch nichts mehr vorstellen. Aber wir wollen uns gern die Dinge vorstellen. Und ein Beispiel wäre die Einheit des Selbstbewusstseins. Also jeder Mensch ist sich seiner selbst bewusst. Das ist gar kein Problem. Sie wissen, dass wir jetzt miteinander reden, dass Sie es sind, die jetzt in dem Fall zuhört und danach wieder etwas sagt und so weiter. Tatsächlich ist es aber so, dass das Selbstbewusstsein dadurch konstituiert wird, dass wir uns ein Stück weit spalten. Also wir denken über uns nach. Das klingt vielleicht jetzt sehr abstrakt, ja. Das ist dieses, wenn Sie sagen, was sage ich als nächstes, verstehe ich das jetzt und so weiter. All diese ganz normalen Abläufe ist kein Problem. Das heißt, wir selbst machen uns zum Objekt unseres eigenen Denkens. Wir spalten uns sozusagen dadurch auf. Gleichzeitig sind wir aber nur einer. Aber diese Einheit aus Subjekt und Objekt kann ich mir nicht mehr vorstellen. Die vernünftige Erkenntnis wäre die Erkenntnis dieser Einheit.
Okay, also etwas Intuitives, nicht intellektuell zu betrachten, um mal ganz simpel zu sprechen.
Richtig. Ja, das stimmt. Die Vernunft ist intuitiv. Das heißt, plötzlich wird Ihnen was klar. Der Verstand ist sukzessiv, eins nach dem anderen, eins aus dem anderen abgeleitet. Mhm. Also man kann es auch, wenn man es jetzt mal vielleicht etwas weniger technisch formulieren will, so sagen, der Verstand ist im Wesentlichen Informationsverarbeitung. Das heißt, eine Information hat den Charakter, Sie wissen ungefähr, was gemeint ist und können das miteinander verknüpfen, kein Problem. Das ist das Verstandesdenken. Das Vernunftdenken ist die Erkenntnis der Prinzipien. Also dasjenige, wovon alles Denken eigentlich ausgeht, wovon alles Ableiten ausgehen muss. Und diese Inhalte kann ich selbst nicht mehr ableiten.
Wir gehen nochmal zurück zu den Top-Managern, mit denen ja bei Ihnen das auch so angefangen hat, ja, in Ihrem Institut für Philosophie und Wirtschaft.
Ja.
Darf ich das so sagen, dass Sie sich irgendwann mit den Managern gelangweilt haben und Sie gesagt haben, so ergibt das eigentlich keinen Sinn mehr für mich?
Gelangweilt nicht, sondern es war einfach so, dass durch meine eigene Weiterentwicklung, ich habe ja mein ganzes Leben oder bis jetzt immer noch Forschung betrieben, das heißt, ich habe versucht, so weit wie möglich den Dingen auf den Grund zu gehen. Und das hatte dann auch eine sehr starke spirituelle Entwicklung, die da mit reingekommen ist. Und es wurde für mich dann immer weniger interessant, würde ich mal sagen, Managementberatung zu machen. Also der Mensch ist wichtiger als der Manager.
Wie interessiert sind denn Manager an philosophischen Ansätzen?
Na, ich sag mal, die meisten kaum, aber die, die zu mir natürlich gekommen sind, schon. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt gewesen.
Sie haben mir gesagt, der letzte große Philosoph war Hegel und alles, was danach kam, ist eigentlich eher unbedeutend. Wie meinen Sie das?
Also in dem Sinne, dass Hegel der letzte Philosoph war, der den gesamten Kosmos als den Ausdruck einer göttlichen, geistigen Wahrheit gesehen hat. Und jedes noch so kleine Teil ist Teil dieser kosmischen Ordnung. Das ist die Kernidee der großen Philosophie gewesen, dass der Kosmos insgesamt einer Ordnung unterliegt. Der griechische Ausdruck Kosmos bedeutet auch Weltall und Ordnung zugleich. Das heißt, das Weltall, alles, ja, ist geordnet. Die Planetenbahnen, das Ökosystem, unser Organismus, alles unterliegt einer Ordnung. Und Philosophie war nichts anderes, wie zu versuchen, diese Ordnung zu entdecken und auf ihr Prinzip zurückzubringen. Und Hegel hat das noch gemacht.
Und danach, da kam so Nietzsche zum Beispiel, ich habe ja zum Glück Philosophie nicht studiert, deswegen muss ich das alles nicht so genau wissen, aber Nietzsche ist ein Begriff, der war demnach eher nicht so revolutionär aus Ihrer Ansicht oder nicht so grundlegend?
Nicht so grundlegend, nein. Also revolutionär war er schon, war möglicherweise revolutionärer als Hegel. Das ist immer das Gleiche, das tiefe Denken ist eigentlich relativ unrevolutionär, wenn Sie so wollen, weil es ja versucht, diese ewigen Wahrheiten zu entdecken. Das Revolutionäre ist ja mehr das Neue, was eine bestehende Ordnung oder ein bestehendes Verhältnis umstürzt oder in Frage stellt und so weiter. Und das war bei Nietzsche definitiv der Fall. Also die berühmten Ausdrücke, Gott ist tot oder der Wille zur Macht und so weiter, das war natürlich damals wirklich neu und hat ja auch ein ziemliches Erdbeben ausgelöst. Also Nietzsche hatte eine sehr starke Wirkung.
Sie sind ja auch so ein Philosoph, der nach Hegel kam. Sind Sie auch unbedeutend?
Naja, also ich orientiere mich an den Philosophen wie Hegel oder wie Kant, Platon und so weiter. Aber also ich spiele da nicht in derselben Liga mit. Das ist gar keine Frage. Wenn Sie so wollen, mir ist bewusst, wen ich da vor mir habe. Und mir ist auch bewusst, dass das richtig ist, also was die Leute da vertreten haben. Aber ich kann das nicht auf dem Niveau vertreten.
Sie haben den Managern, ja, ich sag mal, den Rücken gekehrt. Ich glaube, Sie würden niemanden wegschicken. Aber Sie sind jetzt eher also für das Normalvolk da. Sie bieten ja auch Beratung an oder philosophische Lebensbegleitung. Wie können wir uns das vorstellen? Also ich habe einen Problem, eine Frage und ich kontaktiere Sie und Sie begleiten mich damit.
Ja, das kann man sich eigentlich so vorstellen. Ja. Okay. Also begleiten in dem Fall, das ist, orientiert sich auch sehr stark eigentlich an dem sokratischen Prinzip, dieser Mäeutik. Das heißt, man kann einem anderen nicht von außen eine Erkenntnis geben, sondern man kann ihm nur auf dem eigenen Weg der Erkenntnis unterstützen. Mehr geht nicht. Das weiß übrigens auch jeder, der Kinder hat. Es ist halt einfach schwierig, den eigenen Kindern zu erklären, was richtig und was falsch ist, aber man kann sie begleiten dabei, dass sie es selber rausfinden.
Ich habe einen Podcast gehört mit Ihnen, da hat der Moderator Sie gefragt, was denn so klassische Themen sind, mit denen die Menschen zu Ihnen kommen. Und Sie haben ein Beispiel gegeben, dass zum Beispiel die Frage ist, bin ich hier eigentlich in meinem Leben, ich persönlich noch richtig oder noch kürzer gesagt, wer bin ich? Und der Moderator war ganz überrascht, dass man sich diese Frage stellen kann. Jetzt frage ich Sie auch nochmal, wie häufig kommt diese Frage denn? Es ist ja sehr existenziell. Wer bin ich? Impliziert ja auch, dass ich mich gerade nicht so richtig orientiert fühle.
Ja, aber vielleicht müssten wir da noch einen Schritt zurückgehen. Und sozusagen so einen Spiegel auf unsere Gesellschaft werfen und auf unser eigenes Selbstverständnis. Also wir sind ja in einer Gesellschaft oder wir leben in einer Gesellschaft, in welcher das Funktionieren an vorderster Stelle steht. Das heißt, egal ob Sie jetzt im Job sind, wie Sie erfüllen Rollen, ja, im Beruf, im Privatleben, als Frau, als Mann, als Vater, als Mutter, als Sohn, als Tochter und so weiter und so weiter. Und das, was Sie da tun sollen, kriegen Sie eigentlich permanent um die Ohren gehauen. Also wie sollen sie sich verhalten? Und dann sollen sie auch noch gesund leben und sie sollen fit sein und sie sollen schlank sein und sie sollen erfolgreich. Also das heißt, sie haben einen permanenten Druck, Rollen zu erfüllen, die gleichzeitig als vollkommen normal gelten. Aber das Entscheidende für ihr ganzes Leben, und nicht nur für ihres, für unser aller Leben, ist nicht das Erfüllen der Rollen, sondern die Verwirklichung der Person selber, welche in diesen Rollen vorkommt. Also ich bin's ja, der Vater ist, ich bin's derjenige, der Sohn ist, ich bin's derjenige, der in dem Fall jetzt Philosoph ist und so weiter. Und wo ist denn diese Person unabhängig und abgesehen vom Rollenverhalten? Und das ist ein gesellschaftliches Problem, dass diese Person kaum noch in den Blick kommt. Also wir haben das reduziert aufs Rollenverhalten, uns selber reduziert aufs Rollenverhalten und das ist ein fundamentales Problem.
Thank you.
Wenn wir das mal plastisch darstellen, weil ich glaube, ich muss ja schon irgendein Gefühl haben, dass irgendetwas nicht stimmt oder, um das Wort Ordnung zu benutzen, nicht in Ordnung ist. Also so, dass ich mich zu Ihnen hinbewege und Sie anrufe. Herr Hofweber, ich, Verena Strauß, habe immer, wenn ich das Gefühl habe, ich führe gerade ein Interview für den Kontrafunk, dass ich das irgendwie gar nicht richtig kann. So, ja, nehmen wir das mal. Und dann, was tun Sie dann?
Ja, man geht den Dingen auf den Grund. Also eigentlich ist es gar nicht so schwierig, wenn man es mal begriffen hat. Ja? Also Sie selbst als Person jetzt, die zum Beispiel diese Interviews führt, wenn Sie jetzt im Konflikt wären, ich greife jetzt Ihr Beispiel auf, ja, dass Sie merken, Sie können das nicht oder setzt Sie zu sehr unter Druck oder es revitalisiert Sie auch nicht, ja, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass Sie sich in eine Lebenssituation reinmanövriert haben, die Ihnen nicht entspricht. Und da muss man ja nur gucken, in Anführungszeichen, was ist denn das, was mir entspricht. In der Regel, das kann man auch gleich vorweg sagen, ist es nichts ganz anderes. Also die meisten Menschen leben jetzt gar nicht so sehr an ihren Fähigkeiten oder an ihrem Leben vorbei, sondern die haben eher das Problem, dass sie selber da drin so wenig vorkommen. Also wie als seien sie Passagiere ihres eigenen Lebens. Und der Busfahrer sitzt aber vorne. Und sie selber sind nicht diejenigen, die sozusagen ihr eigenes Schiff auf dem Strom des Lebens steuern.
Wer steuert das Schiff denn? In diesem Fehlbeispiel, sag ich mal, ja, wenn es nicht gut läuft.
Die Vorstellungen, die in der Gesellschaft etabliert sind und denen Sie glauben, folgen zu müssen. Also Sie haben sozusagen das Steuer abgegeben. Diese Idee, dass Sie das selber machen, ja, also im Sinne von, ich überlege, wie möchte ich denn leben? Ist das überhaupt das Leben, das ich leben möchte? Bin ich denn dazu auf die Welt gekommen? Also ich kann Ihnen noch ein anderes Beispiel sagen, was relativ häufig vorkommt übrigens. Und zwar ab einem gewissen Alter allerdings auch. Also wenn es so die 50 überschritten hat, dann kommt oft diese Frage auf, war's das jetzt eigentlich? Oder gibt es noch was in meinem Leben, was ich noch tun soll, was in irgendeiner Weise eine fundamentale Bedeutung hat? Das Bedürfnis gibt es sehr häufig. Und das zeigt alleine schon, dass darin die Erkenntnis liegt, dass das bisher nicht so viel Bedeutung hatte. Und das ist ja, wenn Sie so wollen, erschreckend. Ja? Aber es entspricht, glaube ich, ganz gut unserer gelebten Wirklichkeit. Das heißt, wir erfüllen Funktionen, aber wir selbst als Personen kommen da drin zu wenig vor.
Wenn wir mal vom Beispiel Verena Strauß weggehen, haben Sie ein konkretes Beispiel, wo Sie einem Menschen, der Sie um Rat gebeten hat, konkret daraus geholfen haben? Weil es ist ja nun auch wieder die Frage zwischen Verstand und Vernunft. Ich kann das schon verstehen, was Sie da sagen, aber wie setze ich das denn um praktisch?
Ja, aber das ist ja genau das Problem. Man kann die Vernunft gar nicht verstehen. Also das, was Sie damit meinen, ist eigentlich, dass Sie die Information, dass es den Unterschied zwischen Verstand und Vernunft gibt, kombinieren können. Und das stimmt natürlich, das können Sie. Aber begreifen bedeutet was anderes wie verstehen. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, was für mich selbst auch sensationell war. Also ein außergewöhnliches Beispiel. Das war ein relativ junger Manager. Das war noch aus dieser Management-Beratungszeit. Der war so Mitte 30. Wir haben uns da getroffen. Das war damals in so einer Hotellobby. Und der war schlank, der sah gut aus, der war irgendwie wach und so weiter. Also von außen sah der, wie soll man sagen, sehr gut aus und erfüllte genau die Kriterien, die man heute glaubt, erfüllen zu müssen. Und dann erzählte mir der aber, dass er seit Monaten keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen kann, dass er tiefste psychologische Probleme hat, bis hin zu Selbstmordgedanken und so weiter und so weiter. Und ich arbeite ja nicht therapeutisch, muss ich auch gleich dazu sagen. Ja. Das ist immer dann Vorsicht geboten. Im Endeffekt kam also raus, dass er genau dieses Rollenspiel perfektioniert hat. Auch im Umgang mit anderen Frauen und so weiter. Also ihnen das gegeben hat, wo er weiß, was sie wollen, ohne innere Anteilnahme. Und da kam damals dieser Begriff der Rüstung auf. Also er lebt wie in der Rüstung. Das heißt, ihn kann nichts wirklich berühren, ihn kann nichts wirklich verletzen, aber gleichzeitig ist es Negative, er kann auch nicht leben. Also durch die Rüstung kommt nichts durch, weder von außen, aber von innen dummerweise auch nicht. Das heißt, ich kann dann nicht ins Leben treten, ich kann mich nicht wirklich auf eine Beziehung einlassen und so weiter. Und wir hatten damals dieses Bild geprägt, wie das ist, sich sicher zu fühlen ohne Rüstung. Und da hatte er keine Ahnung, wie das gehen soll. Und ich meinte damals, und es war in der ersten Stunde, also wenn Sie einmal dieses Gefühl haben, sich ohne Rüstung sicher zu fühlen, würden Sie nie wieder freiwillig diese Rüstung anziehen und mit dieser Last durchs Leben gehen. Und dieser Kerl, sage ich jetzt mal, hat das wirklich innerhalb von, ich weiß nicht was, 5-6 Stunden hinbekommen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, diese Rüstung abzulegen. Und das Ergebnis war, er hat seinen Job gekündigt, er hat alle Beziehungen, also oberflächliche Beziehungen zu Frauen abgebrochen. Er ist mit der Frau, die ihn liebt, das war eine Chinesin, nach China gegangen und hat dort ein Hostel eröffnet. Und das Letzte, was ich gehört habe, war, ihm ging es einfach gut. Also das ist jetzt ein außergewöhnliches Beispiel, ja? Also wie es aber laufen kann. Wie das ging, weiß ich nicht. Das hat er selber gemacht. Ich konnte das nur begleiten. Aber der hat es hingekriegt.
Da sind wir ja auch bei so einem Thema, wo Sie auch Vorträge drüber halten, nämlich dem Loslassen. Also es ist ja so einfach zu sagen, ich habe hier so einen Stift in der Hand und wenn ich den nicht mehr will, dann lasse ich den los, dann fällt er runter. Das ist es ja nicht. Ja? Also ich muss ja schon an dem Beispiel, was Sie gerade genannt haben, auch bereit sein, eine Rüstung beispielsweise, ein Konzept, einen Lebensstandard loszulassen, wenn ich wirklich und ernsthaft auf der Suche nach Veränderung bin. Was sagen Sie über das Loslassen zu uns?
Ja, zunächst mal, dass Loslassen auf dieser Ebene jetzt sehr schwer ist und eben nicht einfach. Man kann sich das so vorstellen, wie Sie hängen an einem Reck und Ihre Knie sind im Nebel und Sie wissen nicht, wie tief es da runter geht und jemand sagt, lass doch einfach mal los. Sie wissen aber nicht, ob es da jetzt 20 Zentimeter runter geht oder 20 Meter. Und diese Ungewissheit, diese Angst, ins Bodenlose zu stürzen, die macht das Loslassen so schwer. Also wir haben uns ja da Programme antrainiert, das ist mehr eine psychologische Komponente, das galt auch für die Rüstung. Das ist ja ein Schutz. Und diesen Schutz brauche ich ja nur, wenn ich sehr tief verletzt worden bin. Aber wie gesagt, jetzt sind wir eher in der psychologischen Schiene. Und eben zu erkennen, und zwar Schritt für Schritt zu erkennen, dass der Grund für die Verletzung in der Vergangenheit liegt und die Ängste nur noch Erinnerungen an die Vergangenheit sind, aber jetzt nicht mehr nötig sind. Das ist eigentlich der entscheidende Schritt, um dieses Loslassen zu lernen.
Wenn das Ängste sind, die in der Kindheit ihre Wurzel haben, dann ist es ja nicht einfach damit getan, jemandem zu sagen, ja, du weißt ja, das ist nicht mehr hier und heute, das ist damals. Wenn das so einfach wäre, dann könnten ja die Psychotherapeuten dieser Erde auch einpacken. Das wäre dann recht schnell getan.
Richtig.
Und trotzdem ist es ja so, dass sie ganz offenbar irgendeinen Weg gefunden haben, um den Menschen da zumindest einen guten Weg zu begleiten, dass sie offen sind dafür, das zu sehen, ne? Diese Möglichkeit.
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären eben. Das ist auch keine strenge Technik. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Es bringt überhaupt nichts, jemandem von außen zu sagen, jetzt lass doch mal los oder Mensch, ist doch lang vorbei und so. Diese Bande der Vergangenheit, die binden uns ja teilweise über unser ganzes Leben. Also die Versöhnung mit der Vergangenheit, da habe ich auch sogar ein eigenes Buch drüber geschrieben, ist nicht einfach. Weil da ja immer eine tiefe Verletzung zugrunde liegt und sozusagen in der Kindheit schon ein Programm gelernt worden ist, was wir eigentlich, wenn wir es nicht auflösen, unser Leben lang forttragen und auch auf unsere Kinder übertragen übrigens. Ja. Aber wenn man es mal auf diese philosophische Ebene bringen möchte, in der philosophischen Ebene ist es so, dass ich mich selber auf der einen Seite als Individuum betrachten kann. Also als Gerhard Hofweber, als Verena Strauß, mit unserer Geschichte, mit dem, was wir gemacht haben, was wir erlebt haben und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite können wir uns aber auch als Mensch betrachten. Sie sind ein Mensch, ich bin ein Mensch. Und ebenso wie wir als Individuen komplett unterschieden sind, jeder ist einzigartig, sind wir auf der menschlichen Ebene alle gleich. Und diese menschliche Ebene ist der Kern unserer Existenz, also das, was uns im Grunde ausmacht. Und diese Ebene ist nicht geprägt, nicht individuell, nicht verletzt, sondern das ist immer noch so, wie es von Anfang an war, dieser, wenn Sie so wollen, unzerstörbare Kern in uns, den jeder Mensch in sich trägt. Und wenn es mir gelingt, mit dem in Berührung zu kommen, werde ich gesund.
Wenn Sie persönliche Coachings anbieten und mit Menschen arbeiten, also dann sagen Sie auch, ich helfe den Menschen dabei, den Weg zur tiefen Dimension der Wahrheit und Liebe zu finden und damit zu Gott. Darauf vielleicht gleich gehe ich auch nochmal mehr ein, aber Sie sagen das erstmal, es gibt genau drei Wege dahin. Und das ist Kunst, Philosophie und Offenbarung. Was verstehen Sie unter diesen Wegen?
Naja, vielleicht muss man mal sagen, wenn Sie sagen, drei Wege zum selben Ziel sozusagen. Ja? Und dieses selbe Ziel ist diese tiefe, absolute Wahrheit. Und diese Wahrheit drückt sich eben aus in der Philosophie oder in der Schönheit, also in diesem klassischen Kunstbegriff, wo die Schönheit im Zentrum steht, und in der Religion. Das ist etwas, was sich durch die Menschheitsgeschichte hindurchzieht. Sag ich mal, wenn Sie klassische Musik lieben zum Beispiel und Sie mögen Bach jetzt, dann empfinden Sie im Hören dieser Musik etwas Tieferes, was Sie in Ihrem sonstigen Leben, im sonstigen Gefühlsleben erleben. Und das ist diese Beziehung zum Absoluten, wie Hegel es sagen würde. Oder zu Gott, oder zur Wahrheit, oder zur Schönheit. Das ist jetzt im Grunde das Gleiche. Ja? Mhm. Und das hat dieses Erhebende. Und das hatte eben die Philosophie früher auch. Das hatte die Religion auch. Die Religion ist in derselben Krise wie die Philosophie. Ja? Es geht dann nicht mehr um Gott und Liebe, sondern um Machtstrukturen. Aber die Bedeutung der Sache an sich ist immer die gleiche. Nämlich diesen innersten Kern der Wahrheit zu finden.
Und ich kann das tatsächlich, also um das nochmal etwas faktisch auch zu sagen, das sieht man ja auch auf Ihrer Webseite, ich kann mir als Klient dann aussuchen, welchen Weg ich gehen möchte. Ja, ich sage einfach, ich würde gerne den Weg der Kunst gehen.
Nein, das kann ich jetzt nicht. Also den Weg der Kunst, also ich habe ja selber auch jetzt Gedichtbände geschrieben und auch das Buch Das schöne Kind. Das war jetzt der Weg der Kunst, wo ich versucht habe, diese göttliche Schönheit, wenn Sie so wollen, auszudrücken auf dem künstlerischen Weg. Aber das ist jetzt nicht ein Weg, den ich mit begleiten kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, dann machen wir jetzt Kunst. Also das geht nicht. Also meine Umsetzungen, wenn Sie das so möchten, in der Beratung oder in der Begleitung, sind philosophisch. Oder eben auch psychologisch über diese Methode der Erkenntnisaufstellung oder tatsächlich auch in dieser Begegnung mit Gott. Also der religiöse Weg, wenn Sie das so wollen.
Ich will nochmal auf den Begriff der Wahrheit kommen, denn ich bin tatsächlich mit so einem Gedanken bisher durch die Welt gegangen, dass es schon unterschiedliche individuelle Wahrheiten gibt. Und dann habe ich sie irgendwo sagen hören, das ist ja Quatsch. Es gibt nur eine Wahrheit. Und da habe ich natürlich so darüber nachgedacht. Und damit kann ich auch was anfangen. Also wenn Gott, ich sag mal, Gott ist oben drüber, ja, dann ist das die Wahrheit. Und dann habe ich zwar individuelle Ansichten, aber die Wahrheit ist trotzdem davon unberührt. Ist es das, was Sie damit meinen? Oder wie kann ich das einordnen? Wie viele Wahrheiten gibt es?
Eine. Aber das ist eben genau der Ausgangspunkt, den wir heute alle haben. Also wenn Sie heute irgendjemand fragen in unserer Gesellschaft, gibt es denn die objektive Wahrheit, dann würde jeder sagen, nein, gibt es nicht, sondern Wahrheit ist subjektiv. Und wenn man dann fragen würde, ja, warum eigentlich? Ja, weil jeder ja seine eigene Auffassung hat, jeder hat seine Wahrnehmung, jeder hat seine Erfahrung und so weiter. Die sind also alle unterschiedlich und wie will man jetzt dann bei all diesen unterschiedlichen Wahrheiten sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen? Das geht natürlich nicht, also gibt es keine Wahrheit. So ist ungefähr also eine dieser Denkweisen. Eine andere dieser Denkweisen wäre zu sagen, wenn es jetzt eine Wahrheit gäbe, ja, und ich behaupte jetzt, ich hätte diese Wahrheit, das wäre ja ganz gefährlich, dann hätten alle anderen die ja nicht und ich könnte da mehr oder weniger ja, destruktiv über Leute mit dieser Macht der Wahrheit agieren und so weiter. Aber das sind alles total falsche Vorstellungen. Also die eine Wahrheit ist nicht ein singulärer Gegenstand, so wie jetzt ein Stift eben zum Beispiel. Ein Stift können Sie besitzen, wenn Sie den Stift jetzt in Händen halten, habe ich ihn nicht. Was Exklusives. Ja? Der zweite Fehlschluss ist auch, man kann die Wahrheit nicht besitzen, man hat die Wahrheit nicht. Ja? Das ist also nichts, was Sie in Ihrer Macht haben können. Die Wahrheit ist viel größer. Und wir können uns diesem Gedanken nähern, würde ich mal vorsichtig sagen, wenn wir eben nicht von der Überlegung ausgehen, ist Wahrheit jetzt subjektiv oder objektiv? Also was ungefähr gleichbedeutend ist, gibt es verschiedene Wahrheiten oder eine? Sondern wenn wir uns fragen, was ist denn Wahrheit überhaupt? Und da, das ist eben das, was ich im Philosophischen Manifest, das ist auch ein Buch, was ich geschrieben habe, versucht habe auszudrücken, der Ausgangspunkt ist die Idee von Wahrheit als kosmischer Ordnung, was ich vorher schon gesagt habe. Das heißt, Sie können auch nehmen, was Sie wollen. Nehmen Sie unseren eigenen Organismus. Das Verdauungssystem zum Beispiel. Das Verdauungssystem ist ja phänomenal. Sie nehmen eine körperfremde Materie, verleiben sich die ein, wandeln diese körperfremde Materie in körpereigene Materie um und den Rest scheiden sie wieder aus. Es ist ja unfassbar, damit das überhaupt geht. Und das ist etwas, was von alleine passiert. Das heißt, der Organismus hat bereits diese Ordnung, diese Struktur, damit er das ganz von alleine umsetzen kann. Da müssen Sie nicht Medizin studieren, damit Sie verdauen können. Und das übertragen Sie jetzt auf alles andere. Dann haben Sie diese Idee von kosmischer Ordnung. Und das ist die eine Wahrheit. Und was wir machen können, und das passiert ja auch in den Wissenschaften und so weiter, wir versuchen, Aspekte dieser einen Wahrheit zu verstehen. Und das ist nicht so einfach. Aber so geht die Richtung.
Bevor wir dann nun wirklich endgültig zu Gott kommen, brauchen wir noch mal kurz was zum Neutralisieren, so ein paar Fakten.
Ja.
Also ich gehe noch mal zurück. So, ich bin jetzt bei Ihnen, ich komme zu Ihnen und sage, Herr Hofweber, ich habe da ein Thema, ein Problem. Wie gehen Sie da faktisch vor? Weil ich glaube, wir philosophieren ja jetzt gerade so gut hin und her. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin aber so ein Typ, ich brauche da mal was Handfestes. Was machen Sie dann? Was geben Sie mir dann?
Also wenn ich so auf dieser Ebene nichts. Das geht so einfach nicht. Also das ist oft so ein Wunsch, so nach dem Motto, gib mir den richtigen Schraubenzieher, damit ich die Schraube, die locker ist, wieder festziehen kann. Das geht so nicht. Also das ganze Leben funktioniert so nicht. Sondern es ist eigentlich im Grunde die Begleitung oder der Versuch, den Mensch zu begleiten, sich daran wieder zu erinnern, wer er eigentlich ist. Das bringt vielleicht am besten auf den Punkt.
In Gesprächen?
Im Gespräch oder auch mit der Erkenntnisaufstellung. Also die Erkenntnisaufstellung ist eine Methode, die ich selbst entwickelt habe auf der Basis der systemischen Familienaufstellung. Die systemische Familienaufstellung von Hellinger hatte hauptsächlich den Sinn, Gefühle, wenn Sie so wollen, zu ordnen und auch diese Verwobenheit des Individuums über die Generation hinweg zu akzeptieren. Und die Erkenntnisaufstellung nützt eigentlich diese systemische Energie, um nicht jetzt Gefühle zu ordnen, sondern Erkenntnisse zu generieren. Und das klappt erstaunlich gut.
Wer nach dem Haar sucht, dem entgeht die Suppe. Das ist das, was Hellinger mal gesagt hat. Hellinger, der Begründer des systemischen Familienstellens.
Sehr gut, ja.
So gut, wo wir bei Hellinger angekommen sind, können wir jetzt auch mit Gott weitermachen.
Ja.
Eines Tages, so beschreiben Sie das auf Ihrer Homepage auch, hat Gott angefangen, mit Ihnen zu sprechen. Also so wirklich so sprechen, ja? Erstmal antworten, dann aber auch Frage-Antwort.
Ja.
Das erinnerte mich auch an Neil Donald Walsh. Der schreibt das in seinem Buch Gespräche mit Gott.
Ja.
Er war damals erschrocken. Sie waren auch irgendwie verunsichert, habe ich richtig rausgelesen. Was haben Sie denn gedacht? Jetzt bin ich verrückt geworden. Jetzt muss ich zum Psychiater. Oder was war Ihr Gedanke?
Ja. Das war wirklich der erste Gedanke. Also erstmal danke, dass Sie auf dieses Thema kommen, weil es fällt mir auch gar nicht so leicht, darüber zu sprechen, weil es eben auch so ungewöhnlich ist und eben unser Vorstellungsvermögen so ein bisschen sprengt. Also dieses Sprechen, das fing so an, ich hatte ein Thema, wo ich nicht wusste, wie ich das lösen soll, also und hatte schon mir selber so im Gedanken die Frage gestellt. Ja? Also im Sinne von, wie soll ich das jetzt machen? Und plötzlich kam die Antwort. Und diese Antwort kam aber nicht von mir, sondern von außen. Also ab und zu hat man selber ja auch gute Ideen und so weiter. Das findet ja trotzdem statt. Aber ich wusste, das kommt jetzt nicht von mir. Und ich habe auch keine Stimme gehört, sondern einfach nur diesen Gedanken bekommen. Also so wie wenn Sie im Stillen einen Monolog halten oder einen inneren Dialog können Sie auch halten im Stillen. Sie hören da nichts, aber die Gedanken fließen sozusagen. Und das, was mich da am meisten verblüfft hat, war auch dieser Weisheitsgrad dieser Antwort. Also ich wäre niemals selber drauf gekommen. Das war einfach genial.
Wissen Sie noch, was das für eine Frage war?
Nein, das weiß ich nicht mehr.
Okay.
Das lag aber auch wirklich mit daran, dass ich das selber versucht habe, so ein bisschen zu verdrängen. Weil das hat sich dann eben wiederholt. Und es waren immer Antworten auf meine Fragen. Ja. Also das kam nicht unaufgefordert sozusagen. Ich habe aber an niemanden die Frage gerichtet. Ich habe einfach nur innerlich selber eine Frage gestellt und dann kamen diese Antworten eine nach der anderen. Und dann hatte ich, so wie Sie es richtig gesagt haben, mich hat das sehr verwirrt, auch beängstigt. Ja. Ich dachte auch wirklich so, oh Gott, jetzt verliere ich meinen Verstand oder was ist denn da eigentlich los? Ja. Und ich hatte ja auch keinen Einfluss drauf. Das heißt praktisch, es ist jetzt nicht so geplant gewesen. So, wenn Sie jetzt selber ganz normal, stellen Sie sich vor, Sie gehen nachher nach Hause und überlegen, was koche ich heute oder irgendwie, auf einmal kommt Ihnen da die Antwort von außen. Ja, also, das war seltsam. Ja. Und ich habe mich auch lange Zeit das gar nicht getraut, das jemandem zu erzählen, ja, weil das ja so ja, fast am Rande des Absurden mir damals erschien. Ja.
Wie ist es heute?
Heute ist es das Selbstverständlichste überhaupt. Ich habe dann ja auch gefragt, wer redet denn da eigentlich mit mir? Und dann kam die Antwort eben Gott. Und dann war ich erstmal noch fertiger. Aber heute ist es normal geworden. Heute wundert mich das auch gar nicht mehr. Also Gott ist die absolute Wirklichkeit. Und das ist auch so, also wenn Sie jetzt an Gott denken, ja, das ist ja immer, wenn man den Begriff überhaupt gebraucht, ist man ja schon in lauter Vorurteilen oder in lauter Fettnäpfen eigentlich, ja. Stellen Sie sich Gott vor wie den liebenden, weisen Vater. Da können Sie auch mal gerne alles vergessen, was Sie im Religionsunterricht und so weiter gelernt haben. Ja. Und jetzt überlegen Sie mal, der liebende und weise Vater, was möchte der denn für seine Kinder sein? Der möchte Begleiter sein, der möchte Trost für sie sein, aber der verurteilt sie nicht, der erklärt sie nicht für schuldig, der erklärt sie nicht für minderwertig, der erklärt sie nicht zu Büßern und zu Sündern. Das ist alles vollkommener Unsinn. Welcher liebende Vater macht das denn? Und der weise, liebende Vater, der möchte auch nicht dauernd gelobpreist werden. Also diese ganzen Gebete, die immer du bist, wir loben dich, wir bei. Ja, also welcher Vater will das denn? Der liebende Vater möchte dich nicht auf deinen Knien sehen, sondern aufrecht im Leben stehen. Und das ist Gott.
Demnach ist Religion auch nicht so das Gelbe vom Ei, wenn ich das so raushöre.
Sag mal so, der Inhalt des Christentums ist meines Erachtens absolut richtig. Nämlich der, dass Liebe und Wahrheit das Wichtigste im Leben sind. Und dass Liebe und Wahrheit zwei Seiten einer Medaille sind. Die kann man gar nicht trennen. Und das drückt sich im Christentum so aus, also das ist die berühmte Trinität, die begreife ich so, Gott Vater ist die Wahrheit, Gott Sohn ist die Liebe und der Heilige Geist ist die Erkenntnis, dass beides das Gleiche ist. Und dieser Gedanke ist wunderschön, zauberhaft schön. Aber die Kirche und die Amtskirche scheint mir damit nicht viel zu tun zu haben. Das ist eher eine Institution, die an Macht orientiert ist und an Herrschaft über den Geist, aber nicht an Liebe und Wahrheit.
Als ich zur Schule gegangen bin in den 90er Jahren, da musste ich zwischen den Fächern wählen, Religion und Philosophie. Ich hatte eben die Wahl, entweder oder.
Ja.
Ergibt das Sinn? Schließt das eine das andere aus oder ist diese Trennung sinnvoll?
Also kann ich Hegel zitieren, ja, also dass Hegel in der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, also das ist mehr oder weniger das, die Darstellung seines gesamten Systems, da sagt er im Paragraph 1, ja, ganz am Anfang, dass Philosophie und Religion zunächst gemeinsam dieselben Gegenstände haben, nämlich zunächst mal die Wahrheit in dem Sinn, dass Gott allein die Wahrheit ist und dann die Beziehung dieser, wenn Sie wollen, des Absoluten zum Endlichen. Die Ausdrucksform ist aber anders. Ja. Also in der Philosophie geschieht es eben viel stärker durch das begriffliche Denken und in der Religion geschieht es eher durch, sage ich mal, empathische Hinwendung, so würde ich es mal nennen. Aber nicht durch die Rituale, die uns so anerzogen worden sind.
Also kann beides nebeneinander her existieren, ohne dass sich irgendjemand entscheiden muss, sag ich mal, ja?
Ja, absolut, absolut. Ich meine, es ist ja auch so, immer wenn Sie jetzt das Johannesevangelium lesen zum Beispiel und da diese Kernaussagen von Jesus, ja, wir sind da einfach komplett in die Irre geführt worden. Also wir müssen nicht aufhören zu denken, wenn wir in Anführungszeichen glauben wollen. Und diese Vorstellung, man glaubt so ins Leere, ja, die wir so gewohnt sind, ja, irgendwas wird da möglicherweise sein. Das hat mit Religion gar nichts zu tun. Also ich zum Beispiel bin, wenn Sie es so wollen, in diesem Sinn überhaupt nicht gläubig. Also ich weiß, dass Gott nicht nur existiert, sondern uns begleitet. Und das erlebe ich auch so. Das können wir erfahren. Das müssen wir nicht irgendwie glauben. Diese Idee von Glauben ohne Erkenntnis, das ist eine Erfindung. Es gibt ja diese berühmten Schriften von Nag Hammadi, 1945, da diese Schriftrollen entdeckt wurden, gnostische Schriften aus dem Frühchristentum. Wenn Sie das lesen, da begegnet Ihnen das Christentum aber nochmal anders. Also da wird die Erkenntnis ganz hochgesetzt. Also werde dir bewusst, wer du in Wahrheit bist, nämlich, wenn du möchtest, Kind Gottes, und dass du dieses Göttliche in dir trägst, dass du es selbst in dir hast. Das ist ja, was ich vorher meinte, dieser unzerstörbare Kern, dass wir im Grunde immer noch Wahrheit und Liebe in uns tragen. Und je mehr wir das in unserem Leben verwirklichen können, umso mehr werden wir auch selber glücklich. Das ist es, was das glückliche Leben ausmacht.
Das ist ja auch Kern vieler philosophischer Ansätze. Es ist so simpel, aber eben nicht leicht. Mir ist auch eingefallen, ich glaube, Michelangelo war das, der ist gefragt worden, wie schaffen Sie das eigentlich, aus so einem Stück Stein einen so schönen Löwen zu meißeln? Und der hat sowas gesagt wie, ja, ich hau einfach alles weg, was nicht nach Löwe aussieht. Das ist logisch, ja, aber wie krieg ich's hin, ist ja die große Frage, ja. Ich will nochmal zurück zu Gott, wenn Sie auch sagen, das ist ja unser ständiger Begleiter, auch wenn wir es nicht hören, ist er da. Was würde, mal im Konjunktiv gesprochen, Gott denn sagen zu diesen weltpolitischen Themen wie Gender-Diskussion, Migration, Gewalt, Kriege? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber was sagt Gott dazu? Was ist die Antwort auf diese Probleme?
Also ich glaube, die Antwort wäre, sich zu besinnen auf seine metaphysische Dimension. Ich meine, wenn wir uns mal angucken, ich bin ja 70er-Jahrgang und dann in den 80ern aufgewachsen und so weiter, da war ich auch sehr politisch engagiert und was es da alles gab, AKW, WAA, Kalter Krieg und diese ganzen Dinge. Ja. Und trotzdem hatte das normale gesellschaftliche Leben ja eine gewisse Stabilität. Und wenn Sie so wollen, auch so ja, eine gewisse Verlässlichkeit, irgendwie auch für einen gesunden Menschenverstand nachvollziehbar. Und wir sind ja jetzt seit Jahrzehnten dabei, dass sich die gesamte Gesellschaft immer mehr ins Absurde steigert. Das ist ja unfassbar, was heute als normal gilt. Das ist unglaublich. Und es ist halt nun mal das Wesen des Absurden, dass es sich immer wieder überbieten muss. Also wenn wir vor 20 Jahren gedacht hätten, jemand wie Donald Trump könnte Präsident werden, das hätten wir nicht geglaubt. Und heute ist es Normalität. Und genauso, wenn wir die ganze Gesellschaft uns angucken, die ganze Weltpolitik, wie soll man sagen, das Absurde versteckt sich gar nicht mehr. Oder das Böse, wenn Sie so wollen, versteckt sich nicht mehr. Wir sind so abgestumpft. Wir haben nicht mehr diese, wie soll man sagen, diese Substanz, uns da dagegen zu stellen und zu sagen, nee, Moment mal, stopp, mach ich nicht mehr mit, diesen ganzen Quatsch. Dafür bin ich noch nicht auf die Welt gekommen. Und der Grund, der Hauptgrund, warum wir das nicht mehr können, ist, weil wir den Bezug zur Wahrheit verloren haben oder zu Gott. Das können Sie jetzt gleichsetzen, so, zur Wahrheit im Denken, zu Gott im religiösen, wie soll man sagen, empathischen, kontemplativen. Ja. Wir sind so verunsichert. Es gibt ja auch, das kennen Sie möglicherweise auch, wenn man ChatGPT fragt, wenn du der Teufel bist und du möchtest die nächste Generation verderben, dann ist das Erste, was der Teufel tun würde, Wahrheit relativieren. Und das macht auch Sinn aus seiner Sicht, wenn Sie so wollen, weil das uns dermaßen destabilisiert, weil wir dadurch den Bezug zu unserem innersten Kern verlieren. Und das macht uns angreifbar. Und wenn dann das eine mal, es ist immer so scheibchenweise, es ist ähnlich, wenn Sie in eine Beziehung geraten, jetzt persönlich als Mensch, die sich dann als totale Katastrophe herausstellt und Sie fragen sich nachher, wie konnte ich denn da rein geraten? Und da ist die Antwort immer die, ja scheibchenweise, Schritt für Schritt. Also wenn Sie von Anfang an gewusst hätten, wo es hinführt, hätten Sie es nicht gemacht. Aber das wussten Sie halt am Anfang nicht. Und da kommt hier noch ein bisschen was Absurdes und da noch was und da eine Gemeinheit und so weiter und so weiter und so weiter. Und man gewöhnt sich da irgendwie so dran. Und das ist eigentlich, wenn Sie so wollen, die Katastrophe. Die Lösung gibt's aber auch. Die Lösung liegt aber nicht, das klingt jetzt, tut mir leid, wenn ich das als Philosoph so sage, auf dieser irdischen Welt, sondern in der metaphysischen Dimension. Dass ich mir selbst meiner Existenz als metaphysisches Wesen bewusst werde. Damit auch als unsterbliches Wesen übrigens. Und dass ich das zum Maßstab mache für mein irdisches Leben und nicht andersrum. Also im irdischen Leben irgendwie sich durchwurschteln und am Ende noch irgendwie ein bisschen Glaube dranhängen, das funktioniert nicht.
Mal angenommen, ich auf dieser irdischen Welt, so ist es ja gerade. Ich bin genervt, also gelinde gesagt, von Klimadiskussionen, von Gendersprache, von der zunehmenden Gewalt, diesem ganzen Unsinn, den Sie auch gerade benannt haben. Woran würde ich denn erkennen, auch wenn diese Dinge im Außen sich nicht verändern, dass ich etwas im Sinne der Vernunft verstanden habe, begriffen habe, dass ich einen Schritt weiter bin?
Also ein wesentlicher Punkt ist, dass ihr Leben wieder anfängt, leichter zu werden. Also dass sie sich nicht erdrücken lassen von diesen, jetzt sage ich mal, nicht endenden Negativbotschaften. Das ist ja unglaublich. Das hat ja was ganz Destabilisierendes. Ständig gibt es Krisenherde, ständig gibt es Absurditäten. Also die Beispiele liegen alle vor Augen. Ja. Und das ist erdrückt uns. Es stürzt uns in so eine innere Resignation. Also wir können dann nichts machen. Und ich meine, dazu kommt ja noch, es sind ja gerade die sensiblen Menschen oder die vernünftigen Menschen, ja, die darunter leiden. Die unvernünftigen Menschen, die haben ja im Moment der Konjunktur, die sind ja ganz vorne. Also die werden ja permanent unterstützt. Und sich rückbesinnen auf ihren inneren Kern und in dieser Rückbesinnung Erleichterung im Leben sehen. Dass wir eben nicht die Welt verändern können in dem Sinne, wie wir uns das wünschen oder dass wir bestimmte Entwicklungen nicht aufhalten können. Dass es aber auch nicht sein muss, sondern dass es wichtiger ist, bei der Wahrheit und Liebe zu bleiben.
Vorausgesetzt, ich habe eine Idee davon, dass es das gibt. Ja, Sie haben doch vielleicht auch schon mal die Frage gehört oder vielleicht wurde sie Ihnen schon mal gestellt. Ja, Sie reden immer von Gott, wenn es Gott gibt. Warum lässt der das alles zu? Dass Kinder sterben, dass Menschen sterben, dass Kriege da sind. Was ist da die Antwort? Warum lässt Gott das zu? Die Frage ist ja populär.
Ich glaube, die Antwort ist eigentlich viel einfacher, als man glaubt. Das ist ja dieses sogenannte Theodizee-Problem. Ja. Wie kann Gott das zulassen? Wenn es die Freiheit des Willens nicht gäbe, gäbe es auch das Gute nicht. Also das heißt, wenn ich nur indoktriniert wäre, wenn ich nur wie ein Rädchen funktionieren würde, dann gäbe es keine Akte der Liebe, dann gäbe es keine Akte des Guten. Wenn ich aber umgekehrt die Freiheit habe, kann ich mich auch dagegen entscheiden, zum Bösen. So einfach ist das. Und die Verführung, wenn Sie so wollen, zum Bösen, kommt ja fast immer übers Geld. Das ist wirklich auch was ein bisschen übersehen wird. Ja. Es gibt auch im Neuen Testament diese berühmte Stelle, man kann nicht Gott und dem Mammon dienen. Ja? Also nicht Gott und dem Geld dienen. Und da wird ja Gott im Gegensatz gestellt zum Geld. Das heißt, das Geld und das, was man vermeintlich damit haben kann, ja, die vermeintliche Freiheit, die vermeintliche Macht, die vermeintliche Lust und so weiter, wird so verführerisch, dass man eben bereit ist, sich abzuwenden. Sich abzuwenden von sich selber, sich abzuwenden von seinem Leben, sich abzuwenden von dem, was man, wenn Sie wollen, als Kind wusste. Also wir sind ja alle als liebende Wesen auf die Welt gekommen. Ich bin also Vater, ja, von insgesamt 4 Kindern. Wenn ich einfach sehe, wie rein diese Kinderseelen sind, wie nah die an der Liebe sind, an der Wahrheit und bei Gott übrigens, da haben die ja nicht das geringste Problem. Aber das ist uns halt abtrainiert worden. Aber es ist immer noch da, ja.
Was sagen Sie jetzt so gegen Ende den Menschen, die bis hierhin zugehört haben und sich fragen, wow, interessant, aber was soll ich denn jetzt machen? Was ist denn mein nächster Schritt? Haben Sie da eine kurze Antwort?
Die eigene Liebesfähigkeit wieder stärken.
Und das Wie müssen wir dann mit Ihnen besprechen, im persönlichen Coaching?
Nein, das weiß jeder selber. Also einfach sein Herz wieder öffnen. Zu dem eigenen Partner, zu den eigenen Kindern. Die Verhärtung aufgeben. Ja.
Sie haben vorhin von einer Rüstung gesprochen.
Ja.
Jetzt schaue ich mal zurück auf unser Gespräch, beziehungsweise die Frage ist, haben wir jetzt ein Gespräch geführt oder haben wir miteinander philosophiert? Was war das jetzt?
Naja, ich denke, würde beides ganz gut zutreffen. Ich habe noch was für Sie, wenn Sie möchten. Weil Sie von Michelangelo gesprochen haben, darf ich Ihnen noch ein Gedicht vorlesen zum Abschied?
Bitte.
Das ist ein Gedicht aus meinem Gedichtband Gedichte an Gott und Gedichte an die Welt. Und das hat den Titel Der Bildhauer. Das ist ein Freund von mir, ist Bildhauer. Und für den habe ich das Gedicht geschrieben. Das ist der Manfred. Der Bildhauer. Es ist schwer, jeden Tag vor dem kalten Stein zu stehen, ihn zu bearbeiten, zu brechen, zu schleifen, zu hoffen, in ihm dann doch die verborgene Gestalt zu sehen, diese zu erahnen und sich einzugestehen, die Idee muss noch reifen. Doch plötzlich öffnet sich ein Spalt und du bist nicht mehr allein. Du fühlst dich geführt von dem einen, der alles gestaltet. Du begreifst dich als Werkzeug und seist du auch noch so klein, durch dich wirkt das Große, das alles verwaltet. Dann wird es leichter, denn du hast einen Sinn. Du erkennst das Göttliche und du siehst, worin es dich durchströmt und du musst dich dem nur noch beugen. Dann bist du sein Diener und es gelingt dir, ihn zu bezeugen.
Dr. Gerhard Hofweber, herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Thank you.
Musik.